Wollen wir uns noch einmal dem Gebet des Herrn zuwenden? Es ist ein großes Vorrecht, mit euch dieses Gebet zu betrachten und auch selber wirklich davon zu profitieren. Und es war auch für mich ein großes Vorrecht, überhaupt die Gemeinschaft hier zu haben und selbst gestärkt und ermutigt zu werden durch das, was ihr bezeugt habt, was Gott in eurem Leben getan hat, habt. Und ich denke, so geht es vielen. Und heute wollen wir aber ein ganz entscheidendes Thema anschauen. Und ich glaube, dass es auch sehr passend ist, als Ende dieser Freizeit hier, genau die letzte, wir könnten sagen, die letzten zwei Bitten zu betrachten. Aber manche fügen es auch zu einer Bitte zusammen. Denn sie gehören eng zusammen, aber es sind ja zwei inhaltlich sehr gewichtige Bitten. Ich lese uns nochmal das Gebet des Herrn vor. In Matthäus 6, Abvers 9. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch einmal zusammen beten. Herr, so bekennen wir unsere Abhängigkeit von dir. Wir danken dir, dass du schon Hilfe gegeben hast, indem du uns dieses Gebet gabst und es aufschreiben liest. O Herr, wir preisen dich für deinen Segen darin. Aber genau darum bitten wir dich, lass uns doch so recht erfassen, warum du es gegeben hast und was dein Ziel damit war. Gib, dass wir verstehen, wie wir beten sollen. Lehre uns beten. Und so segne diese Zeit hier miteinander und hilf uns im Nachdenken über dein Wort. Wir preisen dich für die Ruhe, die du gegeben hast, für die Gemeinschaft, die wir haben durften. Wir preisen dich auch, dass wir nun wieder in den Alltag hineingehen dürfen, im Bewusstsein, dass du uns unser Vater bist, unser Vater im Himmel, dem wir nahen dürfen. Amen. Betest du? Und die Frage, denke ich, müssen wir uns immer wieder stellen, ob wir beten. Aber es gibt eine große Gefahr in unserem Denken, in unserem Beten. Gerade dann, wenn wir etwas verstanden haben von der Wichtigkeit des Gebetes. Wir sind in der Gefahr, dass wir, weil wir gute Christen sein wollen, auch ein normales Gebetsleben haben wollen und so teilen wir unsere Zeit ein und sondern sie ab, damit wir beten. Und das ist nicht falsch, sondern etwas Wichtiges, das, was uns wichtig ist, das, was uns wirklich wichtig ist, das planen wir. Und je wichtiger es uns ist, je mehr stellen wir sicher, dass nichts in die Quere kommt. Wenn wir einen Flug gebucht haben und unbedingt in den Urlaub fliegen wollen, dann stellen wir auch mal 5 Wecker auf, damit wir pünktlich aufstehen, damit der Schlaf uns nicht überwältigt und wir am Ende unseren Flug verpassen. Warum machen wir das? Weil es uns so wichtig ist. Und es ist gut, wenn uns das Gebet wichtig ist, aber es ist schade, wenn es dabei bleibt, dass wir beten, weil es wichtig ist. Was der Jesus hier inhaltlich macht in dem Gebet ist, er zeigt uns in jeder Bitte, was Beten wirklich ausmacht. nämlich die Erkenntnis der eigenen Schwachheit und Abhängigkeit von Gott und das Zufluchtnehmen zu Gott, dass von ihm das kommt, was wir so dringend brauchen. Und damit sind wir in dem ganzen Spannungsfeld des christlichen Lebens drin. Und es wird so oft nicht verstanden und oft, wenn wir es verstanden haben, vergessen wir das so oft. Unsere Schwachheit ist nie die Rechtfertigung für unser Leben, für unseren Alltag, für die Sünden unseres Alltags. Unsere Schwachheit rechtfertigt nicht, dass wir uns selbst aus der Pflicht nehmen zu dem, was Gott uns geboten hat. Es hört sich manchmal so bescheiden an und ist doch so böse. Warum? Weil Gott uns hier eine Quelle eröffnet, jeder Schwachheit zu begegnen. Und Gott hat uns nicht Dinge geboten, die wir aus uns selbst heraus können, sondern Gott hat uns die Dinge geboten, die er uns ausstatten, stärken, befähigen will. Und wir müssen sogar noch einen Schritt weitergehen und müssen sagen, alles, was der Herr uns geboten hat zu tun, das hat er uns in Christus Jesus erkauft. Es ist Inhalt der Erlösung. Also nicht nur deine Bekehrung und Vergebung deiner Schuld ist Inhalt der Erlösung, sondern Inhalt der Erlösung ist alles, was du als Gotteskind brauchst, bis du in seine Herrlichkeit eingehst. Und selbst die Herrlichkeit ist Inhalt der Erlösung, erkauft durch den Herrn Jesus. Und das Gebet ist ein Ausdruck. Oder wir könnten sagen, das Gebet ist der Barometer. Ich meine nicht das Pflichtgebet, sondern das wirkliche Beten, wo wir zu Gott kommen, mit diesen Anliegen, mit dem Verlangen von ihm, diese Dinge zu empfangen. Aber damit wird es leider oft auch unser gesamtes Gebetsleben, ist ein Barometer, inwieweit wir erkannt haben, dass wir abhängig sind von Gott. Und inwieweit wir ihn als Quelle für alle Nöte gefunden haben. Gerade heute unser Anliegen wird uns diese Wahrheit mehr und mehr vor Augen halten. Und auch wenn ich die vielleicht nicht nochmal und nochmal betone, wollen wir das wirklich im Gedächtnis behalten. Wir beten. Das heißt, der Herr Jesus lehrt uns hier zu beten. Und das Beten bedeutet, wir suchen diese Dinge nicht bei uns selbst, sondern wir suchen sie bei Gott zu empfangen. Vielleicht nochmal ganz kurz hier so ein Nebensatz dazu. Leider ist bei vielen das Gebet entartet zu einem Mittel, sich selbst in eine Stimmung zu versetzen, weil sie hoffen, durch mehr Gebet, wie der meditiert, mit diesen fernöstlichen Techniken, sich selbst irgendwas hineinzubeten, damit er in der Lage ist, sich einen Vorteil zu verschaffen dieser Welt. Das ist aber nicht das, was hier mit Beten gemeint ist. Es ist genau dieses Aufschauen auf Gott, auf den Vater im Himmel. Auch hier ist ein schöner Kontrast, ne? Wir schauen nicht in dem Gott in uns, obwohl wir Tempel des lebendigen Gottes sind, sondern auf den Vater im Himmel, um von ihm zu empfangen, was immer wir brauchen. Und nun heißt unsere Bitte oder heißen diese letzten Bitten und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Die Bitte davor sollten wir auch dazu lesen, und dann ganz kurz über die enge Verknüpfung dieser letzten Bitten nachdenken. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Vergib uns unsere Schulden. Nun, eine wahre Bitte, dass Gott die Schuld vergibt, die wir gegen ihn getan haben, wird immer zu der nächsten Bitte führen: Erlöse mich von dem Bösen. Wer immer nur befreit werden will von seinem schlechten Gewissen, der kann 100-mal beten: Herr, vergib mir meine Sünden, um dann beruhigt ins Bett zu gehen, aber er wird nicht weiter beten. Und leider ist das so verbreitet, dass wir unsere Zuflucht, die Ruhe unseres Gewissens einfach nur darin suchen, dass Gott Schuld vergibt. Es ist eine wichtige Erkenntnis. Aber der Gott, der die Schuld vergibt, hat gesagt: Ich werde machen, dass sie Ekel empfinden wegen all ihrer Sünden und wegen all ihrer Gräuel, die sie verübt haben. Nun stell dir vor, du hast eine Giftbrühe getrunken. Und du hast gemerkt, was du da getrunken hast. Vielleicht nicht sofort, als du es getrunken hast, aber dann hat dir jemand gesagt, was da drin war. Also im Kinderheim, da hat die Heimmutter zwei Eimer in der Küche liegen lassen. Das eine war die Stärke für den Pudding und das andere war der Tapetenkleister. Und sie hat zum Koch gesagt: Ich habe den Eimer schon dahingelegt für den Pudding. Nun, nach dem Mittag gab es einen guten Pudding und alle haben sich darauf gefreut. Und nach den ersten Löffeln merkte man schon so ganz komische Geräusche, ne, und dieses Würgen. Und es gab aber eine ordentliche Esskultur, das heißt, man sollte essen, was auf dem Tisch lag. Bis die Heimmutter kam. Und als sie den ersten Löffel nahm, und alle haben eigentlich gewartet, bis sie den ersten Löffel nahm, fragte sie den Koch: Was hast du eigentlich da reingenommen? Und welchen Eimer hast du genommen? Nun, manchmal kommt gerade nachher erst, wenn man weiß, was da drin war, der Ekel umso stärker heraus. Aber wir merken etwas sehr Wichtiges. Wenn Gott einen Ekel gegen die Sünde ins Herz des Menschen gelegt hat, wie er es verheißen hat, wenn er einen Menschen erlösen will, wer von den Kindern will nochmal einen Nachtisch haben mit Tapetenkleister? Vergib uns unsere Sünden, muss immer, wird immer einhergehen. Haben wir Sünde verstanden? Haben wir verstanden, was es bedeutet, dass Sünde gesühnt wird, dass Gott seinen Sohn dafür bestraft, damit ich frei ausgehe? Kann ich nicht einfach hingehen und sagen: Darum ist Sünde nicht so schlimm, weil ich habe ja Vergebung. Und seht, das haben die Psalmisten wieder und wieder auch formuliert. Sie haben das verstanden. David sagt im Psalm 130: Bei dir ist viel Vergebung, damit man dich fürchte. Er sagt: Je mehr ich deine Vergebung empfange und erfahre, fürchte ich dich. Lebe ich vor dir, dem Gott, der die Sünde hasst. Er empfindet den Ekel und die Abscheu für alle seine Übertretungen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das begreifen, dass jemand der, und dass wir es auch für uns begreifen, denn selbst als Gotteskinder können wir in diese Situation verfallen, dass wir uns trösten mit der Vergebung, ohne die Erlösung von der Sünde zu wollen und zu begehren. Und darum hängen diese Bitten so eng aneinander. Und darum ist es so wichtig, dass auch wir den Herrn bitten, diese Dinge so eng aneinander zu knüpfen. Ja, vielleicht ist hier noch ein einfacher Hinweis auf den ersten Petrusbrief. Petrus bringt genau diese Verbindung hervor und sagt, dass das Gotteskind, das nicht Fortschritte macht in der Heiligung, in der Hingabe, im Ausharren, im Leben für Gott, vergessen hat, was Gott ihm vergeben hat. Und ich empfehle euch hier nur Psalm 103 zu lesen. Dieser Psalm, den wir alle kennen: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und lest ihn mal durch wer die Empfänger sind oder wer, welche Charakterzüge die Menschen haben, deren Sünden Gott so weit entfernt, dass sie nicht mehr da sind. Ein Wort wird immer wieder und wieder wiederholt. Die ihn fürchten. Die ihn fürchten. Die ihn fürchten. Wahre Vergebung führt immer zur Gottesfurcht. Nun kommen wir zu der Bitte und führe uns nicht in Versuchung. Es ist schon erstaunlich, wenn wir darüber nachdenken. Ich habe ein paar Kommentare einfach mal geguckt, was sie dazu sagen. Also was sie dazu sagen, dass hier im Gebet der Herr Jesus uns beten lehrt, dass Gott uns nicht in Versuchung führt. Die meisten von uns haben doch im Kopf, dass Jakobus gesagt hat, Gott versucht niemanden. Sondern jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen wird. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir in einer Welt leben, wo die Versuchung ständig an uns herantritt. Und wir haben die drei großen Versucher. Jeder weiß es sofort, also jeder, der länger Christ ist, weiß es sofort. Da gibt es die drei Feinde deines christlichen Lebens. Den Satan, die Welt und dein Fleisch. Diese drei sind Verbündete. Sie haben das gleiche Ziel. Sie animieren sich gegenseitig, sie stärken sich gegenseitig. Aber es sind diese drei Feinde, die in dein Leben immer wieder kommen und überall wirst du in dieser Welt diesen drei Feinden begegnen. Nicht unbedingt offensichtlich, nicht böse. Paulus schreibt uns, dass sie kommen als Engel des Lichts. Petrus schreibt uns, dass die Versuchung kommt und es ist die Welt, die Versuchung kommt wie Apostel Jesu Christi. Und so weiter und so weiter. Und wie fromm unser Fleisch sein kann, weiß jedes Gotteskind, das eine Weile verstanden hat, dass es den Krieg gegen Fleisch führen soll. Es betet, es liest die Bibel, es predigt, es macht all die guten Dinge, wenn es nur leben bleiben kann. Und jetzt kommen wir zu der Bitte, führe uns nicht in Versuchung. Und wir sollen diese Bitte Gott bitten. Und ich denke, Jesus macht es aus dem einfachen Grund, weil wir sehr viele Texte in der Bibel haben, die genau das ansprechen. Gott sagte Abraham, nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn auf den Altar, den ich dir zeigen werde. Als David schon länger König war, schon etabliert in seinem Königtum, gerade am Ende seines Lebens, da heißt es an der einen Stelle, und der Satan versuchte David, das Volk zu zählen. Und die andere Stelle sagt ganz einfach, und Gott versuchte David, das Volk zu zählen. Auch die Geschichte von Hiob zeigt etwas sehr Einfaches, eine ganz einfache Wahrheit. Nämlich die Engel Gottes erscheinen vor dem Thron Gottes und auch der Satan erscheint dort. Und Gott erlaubt dem Satan zu versuchen, den Hiob zu versuchen. Nimm ihm alles, er wird dir absagen, sagt der Satan. Und der Herr erlaubt ihm das, aber sagt, taste sein Leben nicht an. Am Ende wird er noch krank und muss diese Zeit in Geschwüren leiden. Und dann kommen die Freunde und bedrängen ihn und sagen, ach, du hast bestimmt eine versteckte Sünde in dir. Hat nicht Gott das bestimmt? Hat nicht Gott das befohlen? Und seht ihr, deswegen hat der Herr Jesus uns hier es so, ich denke, deswegen hat der Herr Jesus genau so formuliert, weil wir in all diesem Bitten, in unserer Furcht vor der Versuchung, im Bewusstsein, dass diese Versuchungen in unser Leben hineinkommen, eins wissen. Und eins vor Augen halten, dass er es ist, der die letzte Ursache ist für alles, was in unser Leben hineinkommt. Und Gott führt seine Kinder nicht in diese Versuchungen. Und ich sage nicht, dass sie nie fallen werden, aber Gott führt sie nicht hinein, dass sie dort am Glauben scheitern und fallen, sondern aber er führt sie da hinein nach ihrem Vermögen. Und Paulus fasst es so einfach zusammen, er sagt, Gott versucht uns nicht über unser Vermögen. Aber es ist so wichtig zu sehen, dass wenn Gott Versuchungen in unser Leben hineinbringt oder wenn Gott ist der Lenker aller Versuchungen, er gebraucht den Satan, ja, unser Fleisch, ja, die Umstände, ja, aber er ist der, der über diesen Dingen wacht und keine Versuchung kommt in unser Leben. Und so hat die Bibel, ohne dass er sehr wohl abgewogen hat und gut abgewogen hat, ob sie zeitgemäß, angemessen für unsere Schwachheit, für unsere Fähigkeit, für unsere Erkenntnis, für seine Offenbarung sind. Und ich halte fest, ich wiederhole, was ich am Anfang gesagt habe. Wir denken dann, wenn wir gefallen sind, dass Gott das Maß nicht kannte. Das ist falsch. Aber Gott hat die Versuchung nicht ausgesucht nach dem Maß unserer Fähigkeit, sondern nach dem Maß dessen, was er in uns wirken will. Und Paulus fasst das sehr einfach zusammen im ersten Korintherbrief. Er sagt, wir wurden über unser Vermögen versucht. Wir denken fast, Paulus, widersprichst du dich nicht zum ersten Korintherbrief, wo du sagst, Gott versucht uns nicht über unser Vermögen. Aber dann erklärt er das ganz einfach und sagt, es war über unser Vermögen, dass wir schon das Todesurteil über uns gefällt haben, damit wir mit dem Gott rechnen, der die Toten lebendig macht. Merkt ihr, was da passiert ist? Es war doch nicht über Vermögen, es war nur über das Vermögen, über die Erkenntnis, die er damals hatte. Und Gott führt ihn weit darüber hinaus, sodass er am Ende sagt, Gott ist größer. Gott ist größer und Gott war größer. Gott ist ein Gott, der Tote lebendig macht. Und interessant, da haben wir ganz viele Parallelen oder noch zwei weitere Parallelen fallen mir sofort ein. Der Abraham, was glaubte Abraham? Warum überstand er die Versuchung? Er glaubte, dass Gott den Isaak von den Toten auferwecken würde. Genau da kam er hin. Und Maria und Martha, was mussten sie verstehen? Sie mussten verstehen, dass wenn Gott sie einfach ließ und sich nicht darum kümmerte, dass der Lazarus nicht starb, sich offenbaren wollte als der Gott, der Tote lebendig macht. Ich will es nicht weiter ausführen, das könnten wir an vielen Beispielen noch ausführen. Aber warum lehrt Gott uns nun so zu bitten, führe uns nicht in Versuchung? Aus dem einfachen Grund, dass wir in uns selbst das Urteil fällen. Und wir werden es leider nicht so tun, aber vom Ziel her ein für alle Mal fällen, dass wir für die kleinste Versuchung zu schwach sind, um als Sieger hervorzugehen. Er lehrt uns, mit dem Bewusstsein aufzustehen und zu beten, dass die kleinste Versuchung mich umhaut, wenn es um meine Kraft geht. Ich bin schwach. Ich bin versuchbar. Warum ist das so notwendig? Dieses Gebet erinnert uns daran. Und hier haben wir ein ganz einfaches Beispiel. Petrus widersprach dem Herrn Jesus, als er sagte, ihr werdet mich alle verlassen. Er meinte, er kennt sich besser als der Herr Jesus. Und er meinte sogar, wenn jemand fallen würde, dann wären es alle 11 anderen Jünger, aber nicht er. Er glaubte sozusagen an sein geistliches Wachstum, an seinen Fortschritt, an seine Loyalität, an seine Hingabe. Jesus hat ihm geholfen, weil Jesus nicht nur ihm das gesagt hat, sondern es ihm sagt mit einem Zitat aus der Schrift. Und damit hat Petrus sogar der Schrift widerstanden. Er hat gesagt, das, was die Bibel über meine Schwachheit sagt, ist nicht so korrekt. Ich weiß besser, wer ich bin und wie ich bin. Und genau hier ist unser Problem. Und der Jesus begegnet unserer Not, indem er uns diese Bitte gibt und sagt, Denke dran, bete es jeden Tag, mache dir klar, dass du bei der kleinsten Versuchung fallen wirst. Wir sehen es auch, dass wir sehen das wieder bei Petrus. Und hier kommen wir zum Gebet. Als er dann mit dem Herrn Jesus in Gethsemane war, was musste der Herr Jesus ihm dreimal sagen? Wache und bete, damit du nicht in Versuchung gerätst. Natürlich den anderen Jüngern auch. Warum schlief aber Petrus ein? Nun, aus dem einfachen Grund, die Kraft, die er meinte zu haben, die Loyalität, die Sicherheit, die er in sich selbst hatte, ließ ihn die Not gar nicht so empfinden. Deswegen konnte er schlafen, obwohl er ermahnt wurde zum Beten. Und dann kam die einfache Sklavin und sagt, du warst auch mit Jesus. Und schon fällt er. Und schon fällt er. Und wir sehen hier, wie die Bibel uns offenbart, dass genau das das Problem von Petrus war, dass das Problem von Petrus seine eigene die mangelnde Erkenntnis seiner eigenen Schwachheit war. Und wir können sagen, weil er Gott nicht glaubte bezüglich seiner eigenen Schwachheit, sondern sein Urteil über sich selbst für ihn wichtiger war als Gottes Urteil über ihn. Das ließ ihn nachlässig werden im Gebet. Und die Folge war, dass er bei einer Sklavin fällt, bei einer einfachen Magd fällt. Wer sich selbst kennt, weiß, dass diese Geschichte sich 100-mal und 1000-mal in unserem eigenen Leben wiederholt. Und der Herr wollte das so. Und darum erinnert er uns daran, er wollte das so, ich muss das einmal zu Ende sagen, der Herr wollte das deswegen oder der Herr führt es so, bestimmt es so, damit wir eins erkennen, nämlich was der Jesus seinen Jüngern in der letzten Rede so tief einschärft. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber genau darum gibt er uns diese Bitte, damit wir festhalten und damit wir erkennen, wie schwach wir sind und darum zu Gott flehen, dem Lenker aller Dinge. Wir bekennen, dass wir in jeder Anfechtung so schnell fallen, wenn nicht seine Kraft uns hält. Gott kann die größten Versuchungen so von uns abwenden, dass wir nicht mal merken, dass sie da waren. Aber Gott kann sogar eine Versuchung so in unser Leben hineinbringen, aber in uns uns so stärken, dass wir es nicht mal als Versuchung erkennen. Ich will mal ein einfaches Beispiel bringen, das ist so, dass wir bei David finden. Nun, David schlief zu lange. Hätte Gott ihn nicht vorher wecken können durch irgendeinen Umstand? Als er auf das Dach seines Hauses ging, war gerade die Zeit, wo Bathseba baden ging. Hätte er nicht dafür sorgen können, dass Bathseba nicht gerade zu dieser Zeit badet? Aber Gott hätte ja auch David stärken können, dass er zwar sieht, dass sie baden geht und er dreht sich sofort um und geht zurück ins Haus. Und er sagt, damit will ich nichts zu tun haben. Merken wir etwas? Viele Umstände kommen so zusammen. Und dann nimmt David die Bathseba und sie wird schwanger. Hätte Gott nicht verhindern können, dass sie schwanger wird? Dann wäre er wenigstens nicht zum Mörder geworden. Nein, Gott hat es nicht verhindert. Und er wurde zum Mörder. Aber Gottes Ergebnis ist offensichtlich. Psalm 51 zeigt, dass David ein zerbrochenes und zerschlagenes verstanden hat, dass das, was ihm am allermeisten fehlte, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz war, das in der Abhängigkeit von Gott stand, das wieder wusste, wie sehr er von der Vergebung lebt. Und Paulus zeigt uns, dass dieser Psalm das Zentrum des Evangeliums beinhaltet. Glücklich, denen die Übertretungen vergeben sind und dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Alle Selbstgerechtigkeit von David war zerbrochen Und nun war er das, was er sein musste. Jetzt, würde ich sagen, jetzt war er in dem Zustand wirklich mit Ernsthaftigkeit, nicht als Form, nicht als Wiederholung der Worte, sondern in dem tiefen Bewusstsein: Herr, führe mich nicht in Versuchung. Es ist meine Not. Ich brauche deine Hilfe. Das ist, wie Gott oft an uns handelt. Ich mache eine einfache Parallele. Bist du nicht der König bei deinem Computer? Hast du nicht die Maus in der Hand? Könnte Gott nicht verhindern, dass manche Dinge, Bilder einfach aufpoppen? Könnten wir auch sagen. Ich brauche die Geschichte nicht weiter fortsetzen. Ihr kennt die Versuchung. Wie schwach bist du in deinen Augen? Je mehr du diese Schwachheit erkennst, lass dieses Gebet dein Gebet sein. Flehe zu Gott. Flehe zu Gott. Und hier muss ich einen Punkt weiter reinbringen. Und dieser Punkt ist der, dass Gott, und deswegen hat er Jesus es so formuliert, dass Gott sich so offenbart, dass er zum Gericht sowohl seine Kinder, also zum Gericht, weil sie nicht ernsthaft seine Warnungen annehmen. Ich meine nicht zum Endgericht, aber zum Gericht seine Kinder manchmal für eine Weile ihren Sünden überlässt, damit sie gezüchtigt werden. Jesaja betet: Herr, warum lässt du unsere Herzen abirren, dass wir dich nicht fürchten? Und er nimmt sich selbst mit hinein, weil er sagt, irgendwas ist bei mir passiert. Mein Herz ist so hart geworden und die Entscheidungen, die ich treffe, treffe ich nicht in deiner Gegenwart, in der Furcht vor dir. Das ist ein furchtbares Gericht, oh Gott, kehre wieder zurück. Und er merkt, dass er von Gott dieses empfindliche Herz braucht, das wieder die Sünde hasst, das Ekel empfindet, das wieder vor dem Gott lebt, der sein Herz überprüft. Und mit dem Verlangen lebt, ihm wohl zu gefallen. Genauso, um es einmal auch auszudehnen, gibt Gott Sünde als Gericht über die Gottlosen, weil sie ihn nicht erkannten, noch ihm Dank darbrachten, hat Gott sie dahingegeben, sich gegenseitig in ihren Lüsten, in ihren Begierden zugrunde zu richten. Wir verstehen das oft nicht. Wir denken, Mensch, wie gottlos ist unsere Welt. Aber die Bibel zeigt uns, dass Gott die Gottlosigkeit zur Zuchtroute macht für die Gottverlassenheit. Sie haben Gott nicht die Ehre gegeben, obwohl es offensichtlich ist, und nun überlässt sie Gott ihrer Gottlosigkeit. Oh, in seinem Erbarmen, denn er sendet auch hier immer wieder sein Evangelium, damit sie erkennen, wie furchtbar das Gericht ist, dass Gott einen Menschen seinen Sünden überlässt und ihn suchen, der sie erlösen kann und Erlösung bereitet hat. Und sie ruft: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Oder der ruft und sagt: Kommt, lasst uns miteinander rechten. Wenn eure Sünden blutrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Wisst ihr, was das heißt? Er sagt: Wenn ihr Mörder und Ehebrecher seid, kommt zu mir, kommt zu mir. Ich tilge alle eure Übertretungen. Das ist seine Botschaft. Aber wir sehen die große Gefahr. Wenn du dem Herrn widerstehst, obwohl du weißt, dass du umkehren sollst und trotzdem an deinen Sünden festhältst und nicht mit ihnen brechen willst, musst du genau das fürchten, dass Gott dich deinen Sünden so überlässt, dass sie eine Fessel werden. Du tust, was du willst. So empfindest du das. Und es ist doch das Gericht Gottes über dich, dass diese Sünden dich ruinieren, bis du auf ewig verdammt bist. Von dem Angesicht Gottes. Gott ruft dich zur Umkehr. Er sagt: Heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Suche Gott. Bete zu Gott. Suche Vergebung und suche Errettung. Aber die Zeit drängt uns und daher wollen wir uns der zweiten inhaltlichen Bitte zuwenden: Erlöse uns von dem Bösen, obwohl es inhaltlich natürlich auf das Gleiche zielt. Ich fasse noch einmal zusammen, bevor wir das anschauen. Die Bitte, dass Gott führe uns nicht in Versuchung, erinnert uns daran, wie schwach wir sind. Du kannst jahrelang, du kannst 40 Jahre mit dem Herrn leben und als der reifste Christ in deiner Gemeinde gelten. Die Bibel lehrt dich, dass in dem Moment, wo Gott dich selbst überlässt, du fallen wirst wie das jüngste Gotteskind. Und je länger du mit dem Herrn lebst, je mehr musst du wissen. Oder je mehr musst du, ja, wenn du wirklich mit dem Herrn schon lange gelebt hast, dann sollte ein Merkmal dich prägen, nämlich, dass du heute in deinen Augen viel schwächer bist, als du es je gedacht hast. Und das wahre Christenleben, das Christenleben in der Heiligung, ist das Christenleben, das diese Bitte, führe mich nicht in Versuchung, mit Inbrunst, mit mehr Inbrunst, mit mehr Flehen vor Gott bringt, weil es sich dieser Schwachheit umso mehr bewusst ist. Erlöse uns, sondern errette uns von dem Bösen. Leider leben wir in einer Zeit, und selbst da, wo wir eine gute Rechtfertigungslehre haben, eine Rechtfertigung durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus, leben wir in einer Zeit, wo wir denken, die Erlösung am Kreuz von Golgatha endet mit meiner Rechtfertigung. Und wie oft habe ich mit Christen genau darüber diskutiert, und sobald du über die Rechtfertigung hinausgehst, sagen sie, das ist Gesetzeswerk. Oh ja, das kann sehr schnell, es sieht oft so ähnlich aus, wenn zwei das Gleiche tun. Der eine tut es aus Gesetzlichkeit, der andere, in dem anderen ist es die Kraft der Erlösung. Es gibt einen einfachen Bibelvers, und den möchte ich euch mal vorlesen, der es so herrlich zeigt, was Christus am Kreuz getan hat. Und es gibt viele Bibelverse dazu, aber ich will diesen einen nehmen, weil er meiner Meinung nach das so plastisch darstellt oder so herrlich auf den Punkt bringt. Das ist 1. Korinther 1. In 1. Korinther 1 ich lese ein paar Verse zusammen. Das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Hier sehen wir das Ziel Gottes, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Und jetzt der Vers, auf den es mir ankommt. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Ziel ist, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Ich möchte es, um die Bedeutung dieses Verses uns zu zeigen, möchte ich einmal so sagen. Gott gibt keinem Gotteskind nur ein Viertel von Jesus. Und Gott gibt keinem Gotteskind nur die Hälfte von Jesus. Paulus aber sagt hier, nimmt 4 Merkmale und sagt, all diese Dinge sind uns in Jesus gegeben. In Jesus. Die Reihenfolge, die er gebraucht, ist auch interessant, aber er nimmt dann Heiligung. Er sagt, also Christus ist deine Heiligung. Ich nehme es einfach mal raus. Heiligung bedeutet, ich werde verändert in das Ebenbild Gottes. Gott überwindet meine Charakterzüge und legt mehr und mehr seine Charakterzüge in mein Leben, sodass man mehr und mehr die Ähnlichkeit zwischen ihm und seinem Kind erkennt. Es gibt also ein Wachstum in den Kindern Gottes, eine Veränderung. Und ich sage nicht, dass diese Kinder Gottes sie selbst immer wahrnehmen. Manchmal sogar so, dass es einhergeht mit einer Erkenntnis über sich selbst, dass sie in ihren eigenen Augen schlimmer und schlimmer sind. Und doch sieht man, dass Gott an ihnen handelt und sie erzieht, wie er es verheißen hat, zum Beispiel, wie Paulus es zusammenfasst im Titusbrief. Er sagt, die Gnade ist erschienen. Und hier hören wir, Gnade. Er sagt nicht Gnade, dass Gott all unsere Sünden vergibt. Ja, das ist Gnade. Das ist unermessliche Gnade. Es ist etwas, was wir nicht mal begreifen, was es heißt, dass Gott alle Sünden so hinwegtut, dass sie nicht mehr sind. Aber Paulus bleibt da nicht stehen, sondern er gibt Anweisungen an Titus, was er der Gemeinde befehlen soll. Interessant. Er sagt, befiehl ihnen, gebiete ihnen, lass sie tun, sag ihnen. Das ist seine Anweisung. Und dann kommt er zu seiner Argumentation. Und da sehen wir, dass Paulus absolut nicht gesetzlich dachte. Er sagt, denn die Gnade ist erschienen und erzieht uns. Gnade ist ein gewaltig weiser Erzieher. Das Wort, das da gebraucht wird, ist Pädagoge, ist unser Pädagoge. Er zieht uns, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in diesem Zeitlauf. Merkt ihr, was die Gnade tut? Er sagt, nicht das tust du, nachdem du errettet bist, sondern er sagt, das ist eine Gabe Gottes, unverdient, aus dem, was Christus für uns erworben hat. Es kommt in dein Leben und es kommt mit Macht in dein Leben und hat ein Ziel, dich zu verändern. Dass du die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnest und besonnen, gerecht und gottesfürchtig lebst in diesem Zeitlauf. Hier merken wir, dass diese zwei Bitten so eng verknüpft sind. Denn wenn ich bete, Herr, führe mich nicht in Versuchung, dann lehrt mich die Gnade, mich zu verleugnen, die Gottlosigkeit zu verleugnen, vor der Versuchung, mich zu hüten, vorauszuschauen, die Mittel zu gebrauchen. Doch schaue ich ganz auf Gott, auf seine Hilfe und nicht auf meine Fähigkeit. Ich vertraue nicht meine Mittel, die mich heilig machen, noch erretten können, sondern ich sage, alle diese Mittel können nichts tun, werden auch nichts hervorbringen, als nur meine Selbstgerechtigkeit, wenn nicht Gott sie segnet und gebraucht und belebt und mir die Rettung schenkt. Und warum soll Gott sie dir schenken? Weil Christus dazu gemacht worden ist. Christus selbst ist deine Heilige. Und Christus selbst ist deine Vollendung. Er hat auf Golgatha nicht nur erkauft, dass du gerechtfertigt wirst in deiner Stellung vor Gott, sondern auch, dass du alles empfängst für dieses Leben, in diesem Leben, um den Kampf gegen Sünde, Welt und Fleisch zu führen und am Ende als Überwinder in seine Herrlichkeit einzuziehen. Warum lässt Gott uns dann oft so lange flehen, dass er uns von unseren Sünden errettet, ohne dass er uns Sieg über die Sünde gibt? Warum lässt Gott dann oft zu, dass wir diese Befreiung nicht finden? Nun, Es würde zu weit gehen, das auszuführen heute. Aber es ist oft liegt es darin, dass wir so gute Christen sein wollen, aber nicht das Ziel haben, einen herrlichen Christus zu haben. Wir wollen so gute, tadellose Christen sein und wollen den Sieg über die Sünde haben, damit wir diese guten Christen sind. Aber Gott wird keinen anderen Ruhm zulassen, als den, dass Christus hochgepriesen wird durch uns. Gott will Jesus groß machen und die Erlösung in Jesus. Und jeder Fortschritt in deinem Leben soll nichts anderes hervorbringen als die Herrlichkeit der Erlöser und die Herrlichkeit der Erlösung, die Christus uns erkauft hat, und die Herrlichkeit des Erlösers, der immer noch unser Priester vor Gott ist und für uns betet. So dass jeder Sieg über die Sünde, jeder Fortschritt im Glaubensleben auch in unserem Herzen kein anderes Ziel hat, als die Erkenntnis der Herrlichkeit Christi und die Anbetung für das, was er getan hat. Vielleicht nur so weit als Gedankenanstoß. Unser Gebet endet dann, wie gesagt, wir haben es nicht ausgeschöpft, aber ich denke mal, es sind ein paar ganz wichtige Punkte, dass wir sie immer wieder bedenken. So gibt Gott, ich muss den Satz einmal zu Ende machen, es fällt mir gerade ein, aber so gibt Gott uns oft keinen Sieg, weil wir den Sieg uns selbst verbuchen würden oder weil wir nicht gelernt haben, von der Gnade der Vergebung zu leben. Gott öffnet oft unsere Augen erstmal für die Größe seiner Vergebung und für die Herrlichkeit seiner Vergebung, so dass jeder Sieg über die Sünde zum Ruhm seiner Gnade führt und nicht zum Schulterklopfen unserer Beharrlichkeit, unseres Gebetslebens, unserer Hingabe, unserer Treue, unserer Wachsamkeit und was immer Gott uns auch lehrt, dass wir es gebrauchen sollen. Vielleicht als kleines Beispiel hierzu nochmal, um es zu verdeutlichen. Als junger Christ las ich intensiv diese Bücher über Kindererziehung und lernte viele gute Mittel kennen, die die Bibel uns gibt, wie wir die Kinder erziehen sollen. Ich vergaß etwas. Kein Mittel hat in sich die Kraft. Kein Mittel kann aus sich selbst Erlösung hervorbringen. Auch nicht die Kinder zu Gottes Kindern machen. Sollen wir sie vernachlässigen? Nein. Aber wir dürfen sie nicht gebrauchen, ohne die Abhängigkeit von Gott, dass er diese Mittel segnet und gebraucht. Und dass er die Herzen öffnet. Je mehr Mittel ich in der Kindererziehung kenne, je gebetsloser könnte es mich machen. Das Gegenteil sollte der Fall sein. Das können wir übertragen über die vielen Bereiche unseres Kampfes gegen die Sünde, unsere Heiligung, unseres Wachstums im Glauben. Gebrauche die Mittel treu, aber bitte Gott, dass er sie segnet. Aber Gott kam, um uns von unseren Sünden zu erlösen und nicht in unseren Sünden zu erlösen. Er ist ein mächtiger Erretter. Christus wird uns nicht zu einem Viertel gegeben, nicht zur Hälfte, nicht zu drei Viertel, sondern ganz. Und aus ihm kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Und das Ende ist, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Nun, das Gebet endet so, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Im Heidelberger Katechismus haben wir eine sehr gute Zusammenfassung, was das bedeutet. Dies alles erbitten wir von dir, weil du als unser König und aller Dinge mächtig uns alles Gute geben willst, also er ist willig, uns alles Gute geben willst und kannst. Und dass dadurch nicht wir, sondern dein heiliger Name ewig gepriesen werde. Das Ende ist Amen. Und auch hier lese ich vom Heidelberger Katechismus: Das heißt, das ist wahr und gewiss. Denn mein Gebet wird von Gott viel gewisser erhört, als ich es in meinem Herzen fühle. Sodass ich alles, dass ich dies alles von ihm begehre. Amen.